Gut, wie gesagt, ich habe gestern schon gesagt, ich wiederhole mich nur sehr ungern und deshalb will ich heute einen Text machen, den ich in 2 Tagen so gar nicht gemacht habe. Und es gibt solche Tage, wo man einfach weiß, es ist ein ganz furchtbarer Tag und alles ist super und plötzlich kriege ich eine E-Mail oder einen Anruf und alles ist dahin. Und deshalb, da stelle ich mir manchmal die Frage, stehe ich damit allein oder kennst du das auch? Eigentlich sollte man erwachsen sein. Halt dumm. Seinen Mann schlägen und einfach sein Ding machen. Aber an manchen Tagen ist der Welt, dem Schicksal oder jedem einzelnen mit verrückt geworfenen Göttern ins Gesicht sagen, fick dich doch. Echt nicht. Hätte gern ein bisschen mehr Mitsprache. Alle Fronten klar, du energiegeladen, stark bereit, der Weg scheint geebnet, wunderbar, aber im nächsten Augenblick, wenn der Weg vor mir bei Tempo 180, der nur ein schönes Konfetti an der nächsten Hauswand war, stehst du da und denkst, warum kann es nicht nur einmal einfach sein? Nur einmal den Anruf bekommen, auf den man wirklich, ich meine wirklich wartet. Oder die Wohnung, den Job, das Date, nicht nur noch Plan B, zweite Wahl oder Trost auf Warten. Ich frage mich, kennst du das? Kennst du das auch, dass du dein Glück am Horizont schon schlechten siehst und darauf wartest, dann wird es ja nicht verschwinden. Und als es doch nicht kommt, du hinterher rennst, ist aber natürlich doch nie, kriegst du den Zug, der nach einem Morgen, wo es wichtig ist, eine Minute zu früh fährt und du rennst noch als Kirsch schon vor deine Nase schließt und der nächste Zug natürlich nie so weit werden wollen sollte, sondern die ganze Strecke kriegt. So wie einer, dem es wirklich am Herzen liegt, scheint dahin, dass sich im Kreis drehen und auf der Stelle fliegen. Und ja, dumm, sein Kuh und Beharrlichkeit und Kämpfen für deine Sache etc. Aber wo hört auf der Kampf und wo geht der Krampf? Denn manche Tage machst du auch ein bisschen müder als sonst mit der Frage, sollte dein Traum dich tatsächlich ein ganzes Leben kosten? So ohne jedes Erfolgserlebnis wahrscheinlich nur Hadern und Bauen, das ist doch nur WM-Finale und fast ein Tor! Doch wieder nur der Pfosten. Natürlich ist nach dem Spiel vor dem Spiel. Und irgendwo dazwischen ist die Muse verloren gegangen, hat sich in den Bar abgesetzt mit ihren Saufkumpanen, Schweinhund und Schwarzer Peter, spielt Strip-Poker gegen die beiden und friert jedes Mal ein bisschen mehr, je öfter sie verlieren. Wie kennst du das? Alle Kraft in Projekte gesteckt, die am Ende doch keine Früchte tragen. Und alle Hoffnung auf allzu sichere Pferde gesetzt, die nur nach dem Startschuss schrauben in die falsche Richtung kramen. Und alle Verantwortung, die du eigentlich teilst und auf deinen Schultern abgeladen, am Ende hast du das Kreuz wieder leicht zu tragen. Und Freunde sind zum Trösten da, aber was heißt dann bitte? Auf Regen vor Sonnenschein. Sitzt du in der Traufe und ganz schnell klar darauf folgt der Regen und die Verscheinung, und es bleibt letztlich nur die alte Frage, was war zuerst da und wer wird letztlich in der Liga sein? Und klar, das ist der Lauf der Welt. Aber er zielt auf dich. Glaubst du noch oder hoffst du schon, dass das Ding diesmal nicht geladen ist? Überhaupt das Prinzip Hoffnung schon da am Horizont? Ist es Sonnenauf oder schon der Untergang? Ist Hoffnung tatsächlich immer ein Segen? Oder manchmal nicht doch einfach nur das letzte Übel, das aus der Büchse der Pandora kam? Und kennst du das? An manchen Tagen bist du über 6. Dein ganzes Leben noch vor dir. An anderen doch wieder schon. 60 sein. Alle großen Schlachten des Lebens geschlagen. Sich vielleicht beim Früchten, vielleicht aber auch nur an Blumen im Park haben. Endlich alle Zeit der Welt haben. All die Bücher zu lesen, zu denen du nie kamst und herzlich lachen können, wenn du Erinnerungen, große Pläne, größere Planken und ach so große Lieben kramst, endlich wissen, nicht nur hoffen. Zeit heilt uns und alles wird gut. Alle Fehler vergeben, alle Wut verraten. Ich frage mich, kennst du das? Kennst du das auch, dass du heute in der Mitte deines Lebens stehst und fühlst dich schon verblüht und verbraucht, denn gestern alle Fronten klar und heute stehst du wieder ohne Richtung da? Ich frage mich, stehe ich damit allein oder kennst du das auch? Denn wenn du das kennst, ist es vielleicht nur ein schwacher Trost, aber dann werden wir schon zu zweit. Und jetzt stell dir vor, du stehst und du kämpfst, aber du bist nicht allein.
Vielen Dank, P. Wir reden heute eben über Literatur in anderen Formen, nämlich des gesprochenen Wortes. Wir haben Schauspieler eingeladen, Wir hören euch immer wieder, wenn ihr die Texte vorlest am Festival. Und Burkhard Jahn, ganz links von Ihnen aus gesehen, du kommst ja wirklich vom klassischen Theater. Du hast große Rollen gespielt, auf den Bühnen gestanden, Hamlet hast du gespielt, du warst auch im Fernsehen, die Rosenheim-Cops etc. Und wenn du jetzt so die Jugend hörst so heute, diesen Tempo, dieses Slam,
ja,
was geht dann bei dir ab? Ist das für dich...
Was da abgeht. Also ich finde das sehr amüsant, das gefällt mir gut. Ja? Abgehen tut bei mir, dass ich aus einer Generation stamme, wo das Reimen verboten worden ist in der Lyrik. Ja? Wo halt eben, also während im amerikanischen Lyrics ja heißt, die Gesangstexte in Musicals, also so banale Gereimtes heißt Lyrics, dagegen war das, was man in Deutschland als Lyrik bezeichnet hat, etwas, was garantiert nicht reimen durfte, weil das ja, sagen wir mal, eingegriffen war in überkommene Form. Mhm. Für lange Zeit war das ja so, das hat jetzt wieder eine Renaissance erfahren, und das hat erstaunlicherweise auch seine Renaissance erfahren, eben halt durch diese sehr vitale Slam Poetry, wo ja wieder, sagen wir mal, das Rhythmische und Reimende ja plötzlich wieder in neuer Unschuld, sage ich fast mal, entdeckt worden ist. Ja? Und aufgrund dessen ist das halt eben auch eine Renaissance vielleicht auch von Form, die sich möglicherweise in einigen Lyrikern und Lyrikerinnen in den Werken zeichnet, die sich ab wieder in Mode kommt, um das so zu sagen. Das also war, jetzt habe ich die Frage beantwortet. Ich
weiß, so ungefähr, oder wunderbar. Wunderbar. Wir lassen das so im Raum stehen, würde ich mal sagen. Verena Meyer, du bist immer Schauspielerin, du warst auch früher im Fernsehen, das hieß Soko, wie sagt man da, 5113 und 5113.
5113, ja.
Genau, da warst du die Kommissarin auch, das waren so in der 80er, 90er Jahre ungefähr. Ja. Und dann aber bist du immer mehr abgedriftet, auch in die Literatur. Du hast sehr viele Lesungen dann gemacht und auch Texte vorgelesen. Das war auch eine Entscheidung bei dir, dass du dich der Literatur annäherst.
Ja, Entscheidung war es dann letztlich schon. Es war tatsächlich definitiv eine Entscheidung, nämlich Dinge gehen zu lassen, die mir offensichtlich nicht so gut taten, obwohl sie mir gefielen und obwohl sie auch super liefen. Ja. Mhm. Aber es ist für mich tatsächlich interessanter, mit Texten zu arbeiten, die mich herausfordern. Also selbst wenn ich jetzt bei der Lesung nicht die gleiche Dimension der Interpretation und der Gestaltung habe, weil ich auch, also das ist kein Kostüm und keine Partner jetzt so, gibt es mir die Möglichkeit, genauer in den Text, auf den Text einzugehen, den Text, als Textur zu verstehen. Und auch nicht so lange mit einem zu bleiben, sondern es geht viel schneller. Also
auch mehr Tiefe bei der Arbeit?
Natürlich mehr Tiefe. Ja. Das ist beim Fernsehen natürlich auch ein bisschen die Frage, ob man dazu geeignet ist, einfach das schnell rauszuschieben, was einem jetzt jemand irgendwie sagt. Und das hat mir tatsächlich die Gesundheit gekostet. Also es
war die Arbeit beim Fernsehen?
Wirklich anstrengender, als mich mit Sachen zu beschäftigen, die mich interessieren, wo ich mich herausgefordert fühle, wo ich was bewegen muss, wo ich auch was Neues lernen muss und einfach auch tiefer, genauer nachdenken muss, mehrere Schichten verbinden muss.
Also du bestätigst da schon ein bisschen das Credo des Fernsehens, oberflächlich, schnell, bunt, lärmig, laut und Literatur tief,
nein, nein,
ruhig.
Nein, also ich bestätige gar keine Klischees. Ganz sicher nicht. Aber es kann vorkommen, dass es
so
gibt.
So wird, genau. Ja. Ernst Gossner, wenn ich dich bitten darf, ein bisschen das Mikrofon mehr zu dir zu nehmen, Dankeschön. Du bist aus Tirol, du bist auch Performer gewesen, du sind ja schon in der Nähe von Slam Poetry. Du machst sehr viel, du lebst in Los Angeles, viele leben heute an zwei Orten, oder? Berlin, Madrid oder Costa Rica und London. Und das heißt bei dir nur Los Angeles?
Nein, ich bin Wien. Und Los Angeles ist jetzt so 4 Monate LA, 8 Monate sonst wo. Mhm.
Jetzt, ich habe da bei der Vorbereitung gesehen, dass du da ein Projekt hast, Global Warning. Mhm. Das ist ein Engagement für oder für eine Sache. Um was geht es hier denn?
Es ist im Prinzip ein Dokumentarfilm, ein Essay über Krieg oder meine Reise in Krieg, weil ich angefangen habe, wie im Irakkrieg begonnen hat. Habe ich habe ich das nicht verstanden, warum fängt man das eigentlich an, und habe so meine Reise, warum Krieg eigentlich, und habe dann selber angefangen, eigentlich so den Ersten Weltkrieg, weil ich dann gesagt habe, okay, welchen Krieg gibt es eigentlich, der meine Familie unmittelbar auch betroffen hat, und bin dann über, eigentlich gar nicht so sehr, Zweiter Weltkrieg natürlich auch, aber danach auf den Ersten kommen und der direkt vor der Haustür war, und tauche so in diesen Krieg ein und vergleiche den mit heutigen Kriegen, und das ist irgendwie so jetzt der Film, der es wird. Also ich fliege jetzt wieder rüber, mache den letzten Schnitt.
Also es gibt ein bisschen Filmprojekt.
Das wird jetzt fertig. Machen wir jetzt gerade fertig. Ja. Das ist ein Dokumentarfilm, ja. Und jetzt mache ich und entwickle gerade einen Spielfilm daraus, fiktionale Geschichte, die sich mit dem beschäftigt. Wir haben ja gleich 100 Jahre Erster Weltkrieg. Nicht? Also das warten ja alle darauf.
Ja, das war. jetzt eine ganz einfache, simple Frage. Wie schaffst du es, dass du das einfach jetzt auswendig kannst? Also manchmal liest du ja vor und manchmal legst du das Buch dann ganz spontan weg und dann geht es auswendig los.
Genau, die Sachen, die ich vorlese, sind meistens die kurzen Sachen.
Die längeren Sachen machst du auswendig?
Die langen Sachen mache ich alle auswendig. Das hängt mit meiner Geschichte zusammen, und zwar habe ich angefangen als Blogschreiberin und dann die Geschichten gelesen und habe dann die Slam-Poeten, also wurde von den Slam-Poeten zuerst mal eingeladen und habe dann Größen wie Frank Lötgen, Bas Böttcher, Gauner, und also die gesehen, und die haben halt, ich habe nie gedacht, dass ich sowas könnte, und das hat mir so imponiert, dass ich gesagt habe, wenn ich sowas machen will, dann so. Und das ist auch mein Anspruch. Also ich will es frei vertragen, weil ich habe gestern mit Hedwig nochmal gesprochen, und sie hat gemeint, sie kennt all ihre Texte auch by heart auswendig, aber sie hat trotzdem immer das Blatt, also sie lässt es trotzdem nicht weg. Und bei mir ist es, und sie bringt es ja super rüber trotzdem, und bei mir ist es so, wenn ich ein Blatt vor dem Mund habe, dann habe ich halt ein Blatt vor dem Mund, und ich kann mich auch nicht... Ich will halt kein Blatt vor dem Mund nehmen, genau. Und ich kann mich auch nicht so auf das Gefühl konzentrieren, weil ich halt immer ein anderes Medium noch in der Hand habe, und ich brauche halt das Gefühl, die direkte Verbindung zum Text, und die direkte Verbindung kommt halt nur, wenn Kopf und Herz direkt da sind. Und dann
setzt du die Rhythmen vielleicht sogar zuerst ein und bespielst sie dann mit Text?
Nee, es ist ja, also in der klassischen Lyrik ist es ja so, dass die, also viele Stürmer und Drängler und so, die haben ja viele haben ja auf den Rhythmus erst gesetzt und dann den Text darauf. Bei mir ist es eher so, und ich glaube, das wird vielen Poeten so gehen, wir kriegen eine Idee, wir finden eine Idee findet uns, wir haben einen Satz, und der gibt schon mit den Worten den Rhythmus vor oder den Sprachfluss, und dann spinnt man das so weiter. Wir schreiben, ich glaube, es geht meinen Kollegen ähnlich, wir schreiben halt viel im Kopf und viel schon laut, und du wiederholst den Satz und du wiederholst den Satz, und dann findest du den Flow und du findest die Melodie, und dann geht es halt, trägt sich das so weiter. Dann unterbrichst du ihn gerne mal zwischendurch, um Abwechslung reinzubringen, aber so findet sich das.
So bitte gehst du so.
Das Geste ist angeboren, da kann ich nicht viel machen.
Aber du setzt es wunderbar ein, natürlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen werde, nach Brachsalz, nach Hall, die Texte zu lesen, jetzt habt ihr wahrscheinlich als erstes die Texte, nehme ich mal an, die Bücher, die Manuskripte, und bereitet euch vor. Und erst dann lernt ihr wahrscheinlich auch die Autoren kennen, die dann mit euch zusammen auftreten. Wie geht ihr vor, wenn ihr die Texte bekommt, beim Lesen? Wie spielt sich das ein? Also geht man da auf im Text und lernt dann den Schriftsteller kennen und merkt, der tickt ganz anders als sein Text?
Also, ich habe zunächst einmal kein Problem damit, dass, wie immer ich mir den Autor vorstelle, der sich vielleicht in Wahrheit anders darstellt, als ich an der Lektüre das vermutet hatte. Gleichzeitig muss ich ja die Lektüre interpretieren und nicht den Phänotypus des Autors, wie ich das so sagen kann. Also insofern ist das etwa egal. Ja? Okay, und dann lese ich halt eben das Buch. Man möchte es nicht für möglich halten, ich lese erst einmal das Buch, aus dem ich dann halt, ich meine, ich würde ja noch am Donnerstag angefangen, würde morgen noch vorlesen, wenn ich Buton ganz lesen würde. Aber ich lese ihn, damit ich Bescheid weiß. Natürlich. Und in dem Falle waren die Vorgabe eine zeitliche, wie viel, 2x40 Minuten oder 35 und 1x10 Minuten. Ich hatte die Freiheit freundlicherweise, dass ich mir den Text selber auswählen konnte aus dem Buch. Das habe ich gemacht und wollte so eine gewisse dramaturgische Sinnstiftung da hineinbringen. Also, dass ich so von allem etwas aber zusammennehme. Und das habe ich vorbereitet, und dann lese ich, also dann habe ich jetzt weiß ich, welchen Text ich lese. Und den, man mag es nicht für möglich halten, den übe ich jetzt. Ja? Also das heißt, ich lese den schon ein paar Mal.
Also du stehst dann vor dem Spiegel und liest sie dann
selbst? Nein, vor dem Spiegel brauche ich nicht zu stehen, man hört mich ja nur. Nein, aber ich lese den natürlich. Also ich meine, dass ich ihn lesen kann oder sagen wir mal verstehen kann, ist eine Vorgabe, die jetzt also unabhängig vom Schauspielerberuf mir vielleicht gegeben ist. Also okay, also ich lese ihn auch als Literaturinteressierter. Ja? Und dann muss ich jetzt nicht irgendeine Methode einsetzen, wie ich ihn lese, sondern natürlich folgt das von meinem Herzen, das kann ich nicht anders sagen. Das heißt, ich bemühe mich, den Text, in dem ich ihn denke, wenn ich ihn vorlese, und nicht nur so tue nach Möglichkeit, ich denke, ja? Also versuche ich ihnen das auch zu vermitteln, damit die Leute in meinem Denken in der Präsentation des Textes folgen können. Ich rede vom Idealzustand, dass mir das auch nochmal daneben geht, ja, das mag es leider so. Ja.
Aber es kann schon vorkommen, dass man Text dann nicht versteht, ja, und dann völlig anders vorbereitet, als dass man dann ihn hört vom Autoren. Wie geht der zum Beispiel damit um, wenn der Autor völlig, also in unserem Beispiel, wir hatten einen Autor, den hatte ich auch nicht gekannt, da durfte ich ihn moderieren, du durftest ihn lesen, und er war für mich verblüffend, weil er hat Gedichte vorgelesen, aber auf eine Art, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Du hast wahrscheinlich dasselbe auch erlebt.
Bei Pawulski, ja. Wie meinst du jetzt, weil er so
der hat das
emotionslos...
Buch, der hat wie ein Telefonbuch seitdem genau. Durchgelesen.
Ja, was war ja auch interessant. Ja, das
war interessant. Aber die Gefahr besteht ja jetzt als Schauspieler, dass man dem Autor vielleicht die Show stiehlt, weil man dann ganz anders vorliest.
Das ist anders. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Das ist eines, das heißt nicht unbedingt ein Vorleser, sondern ein Autor. Und du liest halt dann vor. Aber das mag einmal gut sein und einmal nicht so gut. Da gibt es ja auch talentiertere und weniger. Und du bist halt dann derjenige, der es aber dann doch zum Leben bringen muss, weil sonst das Thema verfehlt. Also irgendwie, also Verstehen ist schon Nummer eins natürlich. Aber es ist interessant natürlich, wenn du so Beatniks, zum Beispiel Beatniks-Texte hast, die ich viel lese, wenn ich hier bin, die jetzt natürlich nicht sofort kohärent sind und verständlich sind. Aber da geht es halt dann einfach, da entweder baust du dir selber, aber sie sind ja eigentlich alle, sie sind eigentlich ja sehr verständlich, aber man muss halt ein bisschen sitzen halt.
Ja. Also performen dann, ja.
Ja, nein, nicht performen, sondern in der Vorbereitung halt einfach. Also mir ist es jetzt eben bei der Hetti, wie ich da die 10 Minuten da gestern gemacht habe, und da habe ich die Texte wirklich am selben Tag gekriegt halt erst und liest man sie dann durch und sitze am Balkon und denkt mir, das ist gemütlich und sitze in der Sonne und schaue mal in die Berg und liest dann diese Texte über 9-11 so irgendwie und unter anderem. Mhm. Das sickert aber dann einfach, und das sind jetzt nicht etwas, das muss man aber dann verständlich machen. Mhm. Ein Bittig-Text verständlich zu machen, das ist nicht einfach.
Mhm. Also das ist irgendwie, wenn überhaupt nicht.
Wobei das, was da deine Leistung gestern ist, nochmal ganz was anderes.
Kompliment.
Verena, du hast gesagt, du lässt dich auch auf diese Texte ein und du versuchst dich zu finden in diesem Text. Wie gehst du vor?
Naja, nicht ganz. Das Einlassen ist so ein bisschen was Allgemeines, weil wir vorher von TV gesprochen haben.
Ja.
Tatsächlich ist es bei den Lesungen wirklich wichtig, einen Text erstmal sehr wertfrei zu begegnen und das wirklich wie einen Übersetzer zu nehmen. Mhm. Je weniger du dich mit Sachen identifizierst, also jetzt persönlich, das ist natürlich immer schwierig, weil man liest das auch als Literatur und als jemand, der Literatur schätzt und sagt so, oh, das ist aber gut und das ist aber interessant, das weist mich aber auf was anderes hin oder so, jetzt bin ich mal neugierig, was kommt mir denn da entgegen beim Autor für eine Persönlichkeit? Das habe ich natürlich schon, diese Frage, aber es ist wirklich wichtig, die eigene Interpretation so weit wie möglich hintanzustellen und wirklich nur zu schauen, was ist es mal für ein Text. Mhm. Es ist ja auch so, dass manche Autoren ganz klar mit Vorstellungen kommen, sagen, diesen Text bitte sehr. Und dann konzentrierst du deine Lektüre natürlich erstmal auf die Gegebenen und erst nachher auf was hat denn der sonst noch geschrieben. Mhm. Und andernfalls kannst du natürlich deinen Geschmack, deine Vorliebe wenn der Autor sagt, ja, mir ist es gleich, suchen Sie eine Stelle aus, die Ihnen gefällt, das kommt auch oft vor, dann kannst du natürlich schon sagen, ja gut, diese Passage finde ich jetzt sehr interessant, sehr lebendig, die lese ich auch gern. Dann hat man ein gewisses Maß an persönlicher Einmischung.
Beim Slam ist es umgekehrt. Slam-Text ist wieder zuerst gesprochen und dann gibt es vielleicht mal ein Buch oder ist wieder eine CD wahrscheinlich. Mhm. Ja. Dein Entschluss, das auch niederzuschreiben als Buch, woher kommt der? Also Slam muss ja nicht unbedingt als Buch erscheinen.
Ich glaube, jeder Poet, der auf die Bühne geht, träumt auch davon, dass irgendwann, dass er verewigt wird. Also Slam ist sehr schnelllebig und nach 5 Minuten, wenn du Glück hast, nach 10 Minuten im Finale nochmal, ist es für den Abend dann erstmal gelaufen. Also es ist halt sehr schnelllebig. Und ich glaube wirklich, dass jeder Slam-Poet schon daran, wie jeder andere Poet auch und Autor auch, sich gern veröffentlicht sieht. Und bei mir war es ein Glücksfall. Es war halt sehr, gleich nach 3-4 Monaten war ich halt auf der Buchbasis und da hat mich halt mein Verleger gefunden und gesehen und hat gemeint, willst du nicht ein Buch machen? Und das ist ein Glücksfall. Sowas passiert halt, glaube ich, nicht so oft. Ja. Das ist halt gleich von Anfang an. Und es hat halt super funktioniert und deshalb freue ich mich auch.
Aber du musst ja umschreiben, Texte. Also, hast du die Texte 1:1 so, wie du sie darbringst, auch im Buch?
Die Bühnentexte, ja, die Slam-Texte, die langen auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich im Buch noch andere Texte, die ich nicht auf der Bühne bringe, weil sie nicht slam-tauglich sind. Also es ist dann halt Sachen, die man wirklich auf dem Blatt sehen muss, wenn man mit Zeilensprüngen arbeitet, oder Worte trennt und dadurch halt einen zweiten Sinn kriegt. Mhm. Also was man mündlich nur sehr schwer rüberbringen kann, das muss man lesen. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, also das dann so dazwischen zu streuen, so wie Salz und so.
Slam hat ja begonnen so in den 80er Jahren, Chicago, diese Wettbewerbe. Da hat man eine Whiskyflasche gewonnen, das ist ja heute noch so. Oder?
Heute gibt es auch meistens Alkohol. Es heißt ja auch irgendeine nette Zeit, ich weiß nicht mehr, welche Zeit es war, es hieß so Fans Freibier Fahrtkosten. Und wenn du Glück hast, gibt es halt noch Ruhm und Ehre und eine Flasche Whisky oder Absinth manchmal auch. Oder manchmal ein Buch, manchmal sehr selten Geld. Es ist,
aber der harte Wettbewerb gibt es denn noch? Oder ist es jetzt einfach so auf so eine, sag mal, Reihe daraus entstanden, dass man einfach Slam-Texte vorträgt ohne Wettbewerb, dass es so eine eigene Gattung ist, die geworden ist?
Das sind dann Slam-Shows, also wo dann halt speziell Poeten, 8 Poeten oder so eingeladen werden und nur die lesen halt dann im Abend ohne Wettbewerb. Aber trotzdem geht es natürlich beim Slam immer noch um den Wettbewerb. Mhm. Weil das Publikum, wir mögen halt direkt zum Publikum zu sprechen, uns mit dem Publikum zu verbinden.
Das johlt, pfeift, klatscht.
Ja. Nicht so gern gesehen, respect the poet. Und wir versuchen to respect the audience. Aber es ist halt wirklich so eine Wechselwirkung. Das ist halt der Wettbewerb, schließt halt das Publikum besser ein, weil das Publikum ein Teil dessen ist. Und ich glaube, deshalb hat es auch so einen Riesenerfolg, weil das Publikum weiß, hey, ich gehe da hin und ich kann Teil dieser Sache sein und ich kann mitentscheiden. Also es ist wirklich, wir sind nicht nur Rezipienten, wir sind einfach auch Mitwirkende. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache.
Die Resonanz des Publikums ist ja nicht unwichtig jetzt für alle von euch. Ich weiß noch, Alex Kappi hat mal gesagt, er war in Münster in einer Lesung und er macht eigentlich witzige, humorvolle Texte und es war einfach ein Schweigen im Saal. Er las und keine Reaktion, nichts, keine, wirklich. Und der hat einen Schweißperlen an der Stirn, las da weiter und sagt, ich muss jetzt da fertig lesen, durch, gehe ich mir besaufen und dann ist es erledigt. Und dann stehen die Leute Schlange, signieren, lassen das Buch signieren, da sagt eine Frau, ach Herr Kapitel, das war so lustig, ich muss mich so beherrschen. Und der Kapitel, meine Damen, ich wäre so froh gewesen, wenn sie gelacht hätten. Wie ist das für euch Schauspieler, wenn ihr merkt, der Funke springt nicht? Was macht ihr dann? Ach, Schweißperlen an der Stirn und dann sagt, muss ich durch? Oder versucht ihr was? Burkhard.
Also ich sag mal, ich komme aus Norddeutschland, ich
spreche zu. Und ich
höre wie mein Vaterland dich schmäht. Aber es ist was Wahres dran mit dem Nicht-Lachen dort. Ja, also ich habe das auch schon erlebt, wo man Komödie spielt, wo man arbeitet an der Stelle, da klackt, da funkt das und bei der nächsten Freundin wird da und wenn wir dann da sind, drückt das Themenablauf, das ist man an sich so gewöhnt. Und dann ist man an irgendwelchen Orten dieser Art wie Münster oder Hahnenklee am Harz oder so. Und dann kommt die erste Freundin, wo man so gewöhnt ist, dass das die erste Freundin kommt. Und man ist ist etwas verzagt und guckt die Kollegen an und redet aber weiter, natürlich nach und denkt. Ja? Also es ist ziemlich beklemmend, ja. Und genau wie erzählt, ja, habe ich das auch schon erlebt. Na, wir haben doch so geschmunzelt. Ja, schmunzeln hört man nicht. Also, das kann einem schon auf Deutsch gesagt, also der lange Rede, kurzer Sinn, es entmutigt schon, man ist Profi genug, dass man es trotzdem macht. Ja? Aber so gut, wie man so getragen auf der Woge der Zustimmung des Gelächters wäre, kann man dann nicht sein. Ne? Das ist so. Also, es verwirrt schon. Ja? Okay.
Verena? Ja, ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig? Das ist richtig, weil natürlich bei der Literatur ist man als Zuschauer eigentlich nicht so extravertiert. Man hat ein bisschen so das Verhalten wie zu Hause, wenn man liest. Ne? Mhm. Und dann ist man auch sehr gedankenverloren. Also die Leute machen ja auch Faltenunterschiede mit den Zuschauern. Warum schauen die denn jetzt alle so ernst und so böse und so? Man hat sofort das Gefühl, man hat es jetzt nicht so ganz gebracht, irgendwie, so wie er das beschrieben hat. Also ich musste mich am Anfang wirklich daran gewöhnen, ah ja, bei der Literatur ist es. Und wenn man da reingeht, dann sind alle ernst, weil alle sind Leser so, ja. Und alle sind irgendwie mit dem Denken, mit dem Denken und mit dem Denken. Und ja.
Aber auf das kann man sich ja dann irgendwie einstellen.
Ja.
Das amerikanische Publikum, das im Vergleich mit zum Beispiel dem Tiroler Publikum hier, lachen die? Gibt es da Resonanz? Und wenn nicht, was machst du dann?
Das kommt mir schon offener vor, ja. Aber
wo jetzt?
In Amerika, ja. Aber auch nicht unbedingt. Also die Situation gibt es natürlich auch genauso. Also, ich kann mich erinnern, wie ich gespielt habe auf der Bühne, jedes Publikum ist einfach anders und du kreierst was gemeinsam, es ist ein gemeinsamer Moment und da gehören zwei dazu und das ist der eine, der oben steht und der andere, der unten sitzt und wenn die zwei miteinander wollen und tun, dann kann es so tun, dass nur so rauscht und wenn nicht, dann halt nicht. Dann wollen aber irgendwie, ja, wenn einer von beiden nicht will, dann geht's nicht.
Du bist einfach Profi genug und ziehst nach das
Stück, ohne dass man es...
Also keine Schweißperlen an den Stirn.
Ja, am Anfang ist das unangenehm, denkst du, was hast du jetzt falsch gemacht? Ja, aber du hast nicht unbedingt was falsch gemacht. Manchmal machst du aber was falsch, so ist es jetzt auch nicht.
Wann stellt man fest, dass man was Falsches gemacht hat?
Zu spät.
Was hast du gesagt? Nein, das ist eben diese Resonanzkörper, der da funktioniert. Danke. Aber das, ja,
Burka? Also wenn ich die Frage beantworten darf.
Ja, bitte.
Leider stellt man es fest in der ersten Sekunde, wo man, oh Scheiße, ich bin daneben. Ja. Und wenn man Pech hat, kriegt man sich da vor allen Dingen in jugendlicher, unerfahrener Periode, kriegt man sich da nicht mehr auf die Reihe. Und wenn man dann steht die Schweißperlen auf der Stirn, wenn man mit Schande bedeckt ist, ja, sich schämend, ja, wird so ganz verkrampft, was hier macht. Also jeder hat das aus der Jugendzeit, so in den Anfängerjahren immer mal so, so unter dem Unstern einer Stunde erlebt. Und ich weiß nicht, also entweder läuft von Anfang an, oder aber wenn es am Anfang nicht läuft, dann kann es passieren, dass man denkt, wie stehe ich das durch? Ja? Man möchte sich am liebsten also nicht mehr unter Leute begeben. Es ist also, man schleicht sich hinten aus dem Haus raus und möchte kein Publikum gehen, weil das ist der so furchtbar schlecht war. Also da hat man schon sehr gelitten, das kam schon vor. In der Tat, das macht Schweiß.
So eine Feucht, ja. Ich meine, was machst denn du, wenn du jetzt merkst, also du wurdest eingeladen hier nach Hall und das ist ein Literaturfestival, es ist kein Slam Poetry Anlass gewesen.
Also als Autor, sowohl als Lernpoet, glaube ich, hat man Gott sei Dank die Freiheit, sein Publikum anzutesten.
Wie machst du das? Ja.
Also zum Beispiel, das habe ich auch bei Hedy gemerkt, mit einer Ansprache, gestern zum Beispiel, ich hatte Riesenhunger und dann sagt man, also man ist sehr ehrlich mit dem Publikum und man merkt dann schon an der Reaktion, wie sind die heute drauf. Beim Slam kriegst du es noch besser mit und dann hast du halt meistens andere Kombattanten, die dann halt so schon mal so Stimmung testen und dann kannst du dich dann darauf einstellen und das Schöne beim Slam oder auch bei Gedichten, wenn du Autor des Textes, also wahrscheinlich auch, wenn man Schauspieler ist, dass du einfach, jedes Publikum ist anders und das Schöne daran ist, dass der Text immer anders ist.
Also dann, weil jedes Mal immer
jedes
ein anderer Text, auch wenn es dasselbe ist.
Genau. Für dich. Es gibt Texte, die habe ich todernst geschrieben und ich habe den dann zum ersten Mal gemacht und habe Lacher bekommen, wo ich dachte, what? Und das ist halt so schön und dann ist das eine Erfahrung. Und dann gehst du woanders hin und das Publikum nimmt es dann halt sehr berührt auf oder nimmt einen Text, der halt leichter eigentlich ist, viel berührt, also es geht denen viel mehr ans Herz. Und dann, wenn du das merkst, dann reagierst du schon darauf und deine Stimmung ändert sich, die Stimmung des Gedichts ändert sich, die Stimmung im Publikum ändert sich. Also das ist deshalb finde ich es unheimlich spannend, immer wieder das Publikum wechseln zu sehen, andere Städte, andere Menschen, weil der Text dann einfach lebt und immer weiterlebt.
Ja, du warst vor kurzem in Zürich im Schiffbau, anderes Publikum als in Berlin?
Ja.
Zürich?
Ja, Berlin ist sowieso ein schwieriges Publikum, wird mir immer gesagt.
In Zürich?
Zürich, ist schon länger her, ich weiß auf jeden Fall, dass die Texte über Männer und Angetrunkensein sehr gut ankamen. Ich glaube, es hatte dann auch eine Frau gewonnen, die ist zwar lustig, sie war gar nicht aus der Slam-Szene, war schon ziemlich lange nicht dabei und war, ich glaube, Anfang 40.
Mhm. Sehr alt.
Nein, überhaupt nicht, aber es ist halt einfach anders. Es ist halt einfach anders als die durchschnittlichen Slam-Poeten. Und sie hat halt Texte gemacht über ihre Erfahrungen mit Dates. Es war großartig, es war wirklich, wirklich schön, es war tragisch und schön.
Das war die genannte Leuke, blonde Haare aus Krefeld.
Genau, und das war unheimlich, und aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass das Publikum, was im Slam geht, unterhalten werden will und schon gerne auch lacht. So,
genau, also ist eine nahe beim Kabarett quasi, Slams. So, also lassen wir das mal Raum stehen, aber der Text erfährt eine neue Qualität, wenn er ja wieder vorgetragen wird, ne? So wie du es gesagt hast, du schreibst in Ernst und beim Vortrag bekommt er neue Dimensionen, neue Aussagekräfte. Das erfährt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr vorbereitet, einen Text liest, ein Buch, und dann beginnt ihr vorzulesen, euch da vom Spiegel oder nicht, da bekommt der Text eine neue Dimension. Hm. Und dann merkt man, das ist ja ganz anders gemeint, und wie eure Erfahrung berichtet.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn du einen Text vorbereitest, weiß man das eigentlich schon, man kalkuliert das auch ein. Ja. Also ja. In dem Moment, wo man ihn mitteilt, wo man ihn teilt, erfährt er einfach eine andere Dimension. Ja.
Aber es kann auch eine Qualitätsverbesserung sein. Das heißt also, der Literaturkritik müsste man zweifache Hinsicht machen. Erstens still lesen und laut lesen.
Nein, im Allgemeinen ist es auch ein Merkmal für einen guten Text.
Wenn er dann wirkt beim Vorlesen.
Ja, wenn sich das irgendwie transportiert, wenn sich das abhebt. Ja.
Okay,
in die andere Dimension.
Also das kann ich bestätigen. Ja. Ich hab ihn meiner Frau vorgelesen, ziemlich bald, weil sie wusste, im selben Beruf tätig, dass ich damit zu tun habe. Und dann bin ich dann auch ganz dankbar, wenn ich meiner Frau vorlesen kann und dann gewisse Resonanz erfahre, wenn ich beim Beruf werde. Ist das schon sehr ermutigend, weil sie meckert ja oft genug. Ja, okay, aber das ist ermutigt durchaus, wenn man dann halt merkt, ja, das kommt an. Ja.
Also möbelt ihr auch manchmal Texte auf? Also ihr stellt dann fest, ihr sagt, ich meine, das ist kein guter Text, ich habe nicht so Spaß in dem Text, aber ich versuche ihn da ein bisschen aufzumöbeln.
Na. Ja, aber was heißt das, aufzumöbeln?
Das heißt, dass man versucht, durchs Rezitieren besser zu machen. Also wie geht ihr um, sag anders formuliert, wie geht ihr um, wenn ein Text euch nicht anspringt, wenn ihr merkt, das ist nicht mein Text, das ist nicht meine Sprache?
Ist mir noch nicht passiert hier.
Noch hier jetzt, aber du lebst ja auch noch.
Ja, aber so viel rezitiere ich sonst nicht mehr, ist es eigentlich nur hier. Ja.
Und alle Texte hier sind nicht schlecht.
Ja, also habe ich noch nie ein Problem gehabt eigentlich.
Ja, und Verena, also hast du sicher schon Texte gehabt. Du schon.
Ich schon, ja.
Und was machst du dann, wenn der Text einfach... Das ist dein Text, das
ist halt, du musst nicht mehr dahinter klemmen.
Ja. Und was heißt das?
Das ist sprachlich besser, also ich übe das auch, wie er. Also nach dem Lesen kommt eine Übungsphase. Man muss natürlich auch irgendwie die Passagen zeitlich einschätzen und dann stoppt man das. Und du musst es halt öfters durchgehen, ja? Weil man ist einfach dekonzentrierter, wenn man den Text nicht gut findet. Mhm.
Ja, also vor allen Dingen ist es auch eine Melodiesache natürlich. Gute Texte haben... Und selbst wenn sie wie beim Victor über eine Seite gehen, eine wunderbar komponierte Melodie und einen Fluss und eine Schönheit. Und es gibt natürlich auch holprigere Texte, also die man manchmal vorlesen muss.
Und also das weiß ich von dir, du hast mir auch schon bei einer Veranstaltung gesagt, Nachtlesen, gell, ist nicht so tolle Text, aber es
also, ja, das gibt es schon mal. Dann, ja, das kommt schon mal vor. Dann, naja, auch je nachdem, weil es gibt ja auch mal sachlichere Texte, die jetzt nicht als Literatur verschwinden, deutlich mal nicht vorzulesen aufgefordert war. Also man verkauft seine Haus natürlich so teuer wie möglich, das gebe ich jetzt zu. Also ein bisschen Rampensau ist man dann schon, dass man sich da jetzt nicht blamiert, sondern deshalb motzt man ihn schon ein bisschen auf. Also irgendwie.
Ja. Ja. Gut. Ja.
Aber das ist ja nur ein Vorteil des Schreibenden. Das fällt ja nicht so auf, dass der eigentlich gar nicht gut ist.
Ja, wir sind jetzt eben, das war der Übergang noch zu Klagenfurt, weil wenn man der Klagenfurt verfolgt, dann werden ja die Texte ja vorgelesen. Und wenn sie sehr gut vorgelesen werden, haben die ja vielmehr, glaube ich, jetzt Chancen für eine gute Bewertung von den Juroren, als wenn es ein Autor zwar einen genialen Text hat, aber sehr langweilig vorliest. Das heißt also, der Text funktioniert auf zwei Ebenen, ne? Laute und still.
Ja. Ich glaube, also Stimme, wenn Stimme gut trägt, ist es eine Melodie und nicht umsonst sagt man, dass Musik und Poesie sehr ähnlich sind. Ich glaube, das hat der Georg Kreisler gestern noch angeschrieben. Mhm. Und Melodie geht einfach anders an die Gefühle ran. Mhm. Deshalb Musik trifft dich ganz anders. Filmmusik, ganz wichtig. Ja. Man kann einfach nur mir eine Vorschau geben und die Filmmusik ist gut und ich heule wie ein Schlusshund. Egal, was der Film ist. Es ist einfach, Melodie kann Gefühle unheimlich treffen und deshalb ist natürlich, glaube ich, das schon, wenn man einen Text gut vorträgt, dass er ganz anders auf die Gefühlsebene gehen kann und dadurch natürlich auch eine andere Resonanz, ich will jetzt nicht sagen, eine Wertung kriegt, als wenn man ihn einfach nur liest oder langweilig gelesen wird.
Ja, ja, finde ich völlig.
Also das heißt eben, das finde ich wichtig auf die Rolle des Schauspielers, dass er den Text dann rüberkommt. Also dann, beim Autor hat man, gibt ja Kreditpunkte, wenn der Autor nicht gut vorlesen kann oder will, dann sagt man, dieser Autor, der schreibt gut und der ist ja kein Schauspieler. Ja, und bei euch verlangt man dann schon eine Interpretation auch des Textes, eine gewisse Theatralik.
Also mir fällt nur auf, dass heutzutage immer mehr Autoren unheimlich gut ihre Texte vorlesen können. Ich habe in Klagenfurt gerade so das Gefühl, sie werden gecoacht manchmal. Oder nach der Fähigkeit vorzulesen ausgesucht. Ja, weil ich kenne das auch noch, dass also ein kakoglottes Gestammel unter Wegschlucken vieler wesentlicher Silben halt von Autoren schüchtern geduckt ins Buch vorgetragen wird und eine Volkshochschulgemeinde saß dabei und nickte bestätigend mit dem Kopf, weil man mit Kunst zu tun hatte. Also das ist irgendwie, ist das ein bisschen am Aussterben. Also so wie ich also auch bis 35 nicht auf einem Anrufbeantworter reden konnte, weil mir das furchtbar war, obwohl ich schon in Hamlet 7 Jahre vorher gespielt hatte, das ging. Aber also Anrufbeantworter oder so Öffentlichkeit privat hat mich früher ganz verzagt gemacht, was so ein kollektives Problem bei der Vergangenheit ist. Und heute in einer, ich weiß nicht, gerade so promisken Art und Weise das Ego den anderen Leuten um die Ohren zu knallen, wie ich jetzt gerade im Moment. Das eben halt ist so ein Zeichen der Zeit geworden, was mich beginnt sehr zu erstaunen. Die Schamlosigkeit der Selbstdarstellung ist ungeheuer. Ja? Okay, deshalb zieht man so langsam mit und denkt, dann fällt man nicht weiter an. Aber früher hätte ich das nie gekommen. Ja.
Verena, du machst ja heute was anderes. Das werden die Atem, du machst, du bist Atem- und Stimmpädagogin.
Ja.
Das hat sich resultiert durch deinen Job als Schauspielerin.
Ja.
Gibt es Unterricht oder Therapien? Ja. Wie kam es, dass du das jetzt machst und nicht mehr rein schauspielst?
Also ich habe eigentlich mal schon lange Ausschau gehalten, was könnte man unterrichten. Ja? Mhm. Ich wollte gerne etwas unterrichten und auch mit Leuten Workshops machen und so arbeiten und ich habe nie Schauspiellehrerin werden wollen, weil meiner Meinung nach ist das ist zum Verzweifeln. Also da kann man wirklich Schweißausbrüche ständig bekommen. Was soll man denn den Leuten sagen? Ja? Also, wie soll man ihnen das unterrichten? Und ich als Schauspielerin weiß ich, es ist vollkommen egal, wie du was spielst. Du musst dein Instrument beherrschen, deine Technik. Und da wollte ich die feinste Wurzel erwischen und deshalb ist mir gelungen mit der Atempädagogik.
Das heißt mit anderen Worten, dass wenn ich jetzt Mühe habe mit dem Atmen oder mit dem Reden, dann komme ich zu dir.
Ja,
und was machst dann du? Haust du mir ein bisschen auf die Brust und sagst so?
Nein, ich hau ein bisschen. Es geht etwas zarter.
Es ist was zarter. Also wir haben auch Karten hier. Also für die Sendung, weil das ist ja schon die das Grundelement, die Stimme, Stimmband für Schauspieler. Was macht ihr zum Beispiel, wenn du jetzt ernst merkst, du müsstest jetzt heute Nachmittag, musst du noch lesen heute?
Na.
Bist du fertig gearbeitet? Wenn du merkst, dass jetzt kommt was hoch, das ist immer Husten zum Beispiel. Dauer. Was macht ihr gegen Husten? Das ist, wenn ich husten muss, husten. Dann huste ich.
Husten.
Dann hustest du.
Husten wir alle.
Gibt kein Wundermittel, einen Trick, wie man es husten kann. Ja, ja. Wenn du erkältet bist, geht nach Stanford, anders nach Zürich und du bist erkältet.
Ach, das geht schon. Ich habe gesungen lange und das war dann ein bisschen schwieriger, ja. Aber mit Slam ist das gar kein Problem. Ein Whisky Cola hilft meistens irgendwie dagegen, wenigstens für den Arm. Aber wenn die Stimmbänder richtig angeschlagen sind, dann weiß ich halt, hilft nichts. Also 3 Tage ist dann absolutes Sprechverbot. Also das habe ich so einmal im Jahr ist halt bei mir Stimmbänder komplett weg. Ich habe Erkältung gehabt und dann weg. Und dann geht nichts anderes. Also flüstern ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dagegen pushen ist furchtbar, tut dann auch weh, wird auch immer schlimmer. Es geht einfach nicht. Da muss man halt auch einfach mal einen Auftritt absagen.
Die 3 Viertelstunden sind schon fast um. Meine ja, Schlussfrage langsam, vielleicht Leitenpech und Pannen beim Arbeiten. Ich habe euch so vorbereitet, du warst noch nicht da, aber gibt es so eine Situation als schauspielender Mensch, an die ihr gerne oder ungern zurückdenkt? Verena.
Ja, es gibt eine Situation, die ich einmal in einer Buchhandlung erlebt habe, mit einem ziemlich temperamentvollen Autor, und aus irgendeinem Grund hatten wir nur ein Mikrofon zur Verfügung und aus irgendeinem Grund kam es zu einem furchtbaren Gerangel zwischen dem Mikrofon hin und her und schließlich und endlich fiel aus der Bücherwand hinter uns und fiel mit einem Krach der Büchermund. Das war wirklich eine schlimme Überraschung, dieses Fallen unter mich.
Burkhard?
Brauchte, fürchte ich, doch mal eine Dreiviertelstunde für die beste Geschichte, die ich also in kurzen Worten, ich spielte den Karl Mohr vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren bei mir, und hatten 2 Vorstellungen von dieser 3-Stunden-Vorstellung am Sonntagnachmittag am Staatstheater Saarbrücken. Und in der ersten Vorstellung war ein Kollege gewesen, der bis zum Jahr vorher dort engagiert gewesen war, und der mit meinem Vater Darsteller, dem Vater Mohr, jetzt in der Kantine begann zu trinken. Mit dem Erfolg, dass zum Beginn der 2. Vorstellung mein Vater Mohr so betrunken war, dass er nicht einmal mehr sinngemäß sagte, was von Peter war. Also er hat auch Terminale gedacht, Franz, ich war aber Karl. War das so inszeniert, dass halt am Ende der Zwang in der langen Szene mit Pater Moser und mit Selbstbaum Franz war so als stehendes Bild auf der riesigen Bühne, dass ich da Beine nach vorne und den Rücken angelehnt, so nach vorne im Lichterkegel, und er lag die Beine nach hinten auf so einer Erhöhung, hatte den Kopf wie dieses Gründchensfoto hier so hängen. Ja? So, das war im Spot. Und so als stummes Bild lagen wir da, während hinter uns auf der großen Bühne den ganzen Rest 20 Minuten spielte. Und jetzt lag er da und sagte aber, das ist also unwahrscheinliche Scheiße. Ich sage, ruhig. Das ist unwahrscheinliche Scheiße. Ruhig, das dauert. Du bist ein Faller, du willst. Ruhig, dann ist es in Ordnung. Komm ganz schnell, danke. Ist alles in Ordnung. Mach gar nichts, kein passieren. Alles ist okay, ganz ruhig. Da vergingen 5 Minuten, auf einmal ging es. Da ging es 20 Minuten, ja, und endlich dann irgendwann war die Szene vorbei und der Torke ging das und verschwand und das war dann Gott sei Dank erledigt. Das war die kurze Version von dieser Geschichte, die im Laufe von 20 Jahren natürlich sehr geliebend hier weitergekommen
ist. Und nach Kästner hätte wie das Tockenburger Stadttheater, hat das Publikum das Gefühl, sie endlich hätten sie das Stück richtig verstanden.
Ich würde das auch, soll ich es doch auch sagen?
das würde ich schön als Schlusspunkt nehmen, bevor wir die Schlussrunde noch machen. Bleibt mit Pech und Pannen und dann wird Burkhard Jahn noch ein wunderschönes Gedicht von Kästner vortragen. Ernst, noch so eine Erinnerung so aus deinem Profileben als
Schauspieler? Eins meiner Lieblingsgeschichten ist, da haben wir die Flüchtlingsgespräche von Brecht, das ist eigentlich kein, aber das war dramatisiert dann. Und das ist ein Zwei-Personen-Stück draus geworden und ich war einer von denen und das kam, haben wir vor dem Tiroler Landestheater und haben so einen Güterwaggon aufgestellt, so in Anlehnung natürlich an Bilder, die wir kennen. Und wir sitzen da drin, das Publikum rechts und links und es ist eine Szene und dann ist dunkel und dann ist die nächste Szene, so geht es dahin. Mhm. Und in einer, am Ende einer Szene, ich bin so der Kalle, der eher sozusagen einfachere Typ, und der Intellektuelle mir gegenüber und wir quatschen, wir sitzen beide irgendwo in Finnland, irgendwo in zwischen den Welten und der Intellektuelle und der Bauer sozusagen. Und am Ende der Szene, ich tue Wurst essen und am Ende der Szene mache ich einen Punkt und sage mal, machen mit meinem Messer tok, 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 und eines Tages war ich natürlich als cooler Schauspieler damals und gesagt, das muss schon scharf sein, das muss man da. Und eines Tages mache ich dann Duck, 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 Black. Und ich in Black, fuck. Die nächste Szene liege ich so da, das war so, und mache die nächste Szene so, bell auf den einen und sagt du da, 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 und am Ende der Szene dann wieder, am Ende der Szene ist dann zurücklehnen, ha, lache, Blutlache am Tisch. Und er schaut mich an, ich schaue ihn an. Und in dem Moment, ich denke mir schon während der Szene, ist ein bisschen komisch. Und dann hat er ein Taschentuch, gibt mir das in den nächsten Black und wischt den Schmarrn auf und denke mir einfach, in der nächsten Szene wird man natürlich komplett schlecht. Aber Gosner, du Trottel, wenn du jetzt nicht weiter da spielst, dann bist du so ein Loser, du spielst jetzt weiter. Und ich hab's auch geschafft, aber ich habe dann nie mehr wieder ein scharfes Messer.
Sehr schön. Hey, so. Was?
Bei der ersten Lesung hat man es ja gesehen, ich schmeiß gerne mal Gläser um, ruiniere die Technik. Nee, ich glaube, also peinlich ist mir nicht viel, also kann man alles, also
wirklich, mein,
das gehört dazu, also Slammer sind halt sehr echt und authentisch und das gehört halt, so sind wir halt. Also sowas gehört dazu, wir sind halt nur Menschen. Und was aber wirklich schlimmer, ich war beim Slam im Boxring, also es war so ein Boxring aufgebaut und es war so, yeah. Und dann werde ich angesagt und ich springe halt auf diese Bühne und da ist aber eine Stufe vor dem Boxring. Und ich übersehe diese Stufe und gehe schon fast zu Boden, verstauche mir meinen Fuß unheimlich, also der tut jetzt noch manchmal weh und hoppel dann so nach vorne und zwar halt ich so, yeah! Und das ganze Publikum lag erstmal vor Lachen und ich so, ja, okay, dann gehe ich vor zu Boden, bevor es angefangen hat, aber es war sehr schön. Also es hat dann irgendwie in die Performance gepasst, man rappelt sich halt wieder auf, nicht ausgezählt. So, es war
die Resonanz war schnell da?
Resonanz war super da, du hast vielleicht antesten können, alles klar.
Hast du gewonnen,
Slam? Ich war Zweite dann, aber ich bin auf jeden Fall ins Finale in der Runde gekommen, also insofern, es war schon...
Gut, ja. Wunderbar. Jetzt, vielen Dank für das Gespräch, für eure Einblicke in euer Schaffen. Ja, Moment. Ich habe die Regie im Griff. Weil ich wollte sein Gedicht nicht wieder zerreden mit meiner Abmoderation. Ist das gut so? Gut. Weil ich muss noch ansagen, dass wir jetzt auf der Terrasse dann oben mit dem Parkhotel dann weiteres Programm haben. Martin Seiler unterhält sich mit John Ray statt mit Karl Weiser, der erkrankt ist. Und dann eine Lesung mit John Ray, dann Michel Butor zusammen mit Burkhard Jahn, das ist ja dasselbe. Ja. Genau. Dann ein Überraschungsgast, ich weiß wahrscheinlich, dass Sie es auch wissen, oder kannst du nachher sagen, wenn wir dann im Fahrstuhl stehen. Und dann hören wir nochmals um 17 Uhr auf der Bühne Georg Klein, auch ein begnadeter Vorleser. Ich freue mich sehr auf diese Lesungen und vielen Dank nochmals für das Gespräch. Ich freue mich sehr, in einem Jahr euch wieder zu sehen oder zu hören. Bei uns vielleicht auch als Überraschungsgast, das kann ja sein. das seid ihr jetzt schon vorbereitet. Und ich sage vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft hier im Ablinger, fürs Kommen. Und nach diesem Stück von Burkhard Jahn werde ich kein Wort mehr sagen. Dann geht es zum Aperitif und zum Büchersignieren. Ihr noch von der P. und ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen mit dem Gedicht von Burkhard Jahn.
Also es ist von Erik Kästner und ich habe jetzt, ich bete zu Gott, es fällt mir ganz ein. Ja. Also, Hamlets Geist. Gustav Renner war bestimmt die beste Kraft am Toggenburger Stadttheater. Alle schätzten seine weiße Weste, alle schätzten ihn als Heldenvater. Alle lobten ihn sogar, die Kenner und die Damen fanden ihn sogar noch schlank. Schade war nur, dass sich Gustav Renner, wenn er Geld besaß, enorm betrank. Eines Tages, als man Hamlet gab, spielte den Geist von Hamlets Vater. Ach, er kam betrunken aus dem Grab. Und was man nur Dummes tun kann, tat er. Hamlet war aufs Äußerste gestürzt, denn der Geist fiel gänzlich aus der Rolle. Und die Szene wurde abgekürzt. Renner fragte, was man von ihm wolle. Man versuchte hinter den Kulissen, ihn von seinem Rausch zu befreien, legte ihn lang hin und gab ihm Kissen. Und dabei schlief Gustav Renner ein. Die Kollegen spielten nun exakt, weil er schlief und ihn nicht länger störte. Doch er kam, und zwar im nächsten Akt, wo er absolut nicht hingehörte. Seine Gattin trat auf den Fuß, seinen Sohn zerbrach er das Florett und er tanzte mit Ophelia Blues. Und der König schmiss ans Parkett. König schmisse ins Paket. Doch dem Publikum war das egal. So etwas von donnerndem Applaus gab es in Toggenburg zum ersten Mal. Und in Toggenburger Fang, also endlich hätten sie das Stück verstanden.